Es freut mich, heute Morgen bei euch sein zu dürfen. Und ich bringe wie gewohnt ganz liebe Grüße mit aus der Gemeinde in Zürich von euren Glaubensgeschwistern. Es ist schön, mit euch unterwegs sein zu dürfen, auch innerhalb der gleichen Denomination. Und wir beten auch regelmäßig für euch als Gemeinde. Da ich in Zürich im Lukas-Evangelium predige, dürft ihr auch heute eine Predigt aus dem Lukas-Evangelium hören. Wir schlagen dazu die Bibeln auf in Lukas Kapitel 6 und betrachten dort dann die Verse 27 bis 36. Bevor wir Gottes Wort hören, wollen wir wie gewohnt kurz beten. Großer und herrlicher Gott, wir danken dir, dass du Christus als Propheten gesandt hast, wie wir auch im Katechismus schon hören durften und wie er als Prophet auch zu Lebzeiten gepredigt hat. Und wir danken, dass wir auch heute Morgen den ersten Teil von seiner Predigt, die er gehalten hat in Lukas 6, uns genauer betrachten dürfen. Und wir wollen dich anflehen, dass seine Predigt auch unsere Predigt heute sein darf. Und dass wir von Christus heute Morgen selber lernen dürfen. Bitte führe und leite uns, schenke uns Kraft, Konzentration und auch Willigkeit, die Dinge, die wir gehört haben, dann auch zu tun. Amen. Lukas Kapitel 6, ab Vers 27. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen. Nun in diesem Text, den uns Christus gibt oder auch der Heilige Geist gibt, lernen wir eben, wie ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus seine Feinde lieben soll oder wie diese Liebe konkret aussieht. Damit wir aber den heutigen Text besser verstehen können, ist es wichtig, dass wir auch kurz den Kontext betrachten aus Lukas 6. In Vers 12 hatte Christus nämlich aus der großen Schar der Jünger 12 Männer bestimmt, die seine Apostel sein sollten, nach der dreijährigen Ausbildung dann sozusagen. Und dann in Vers 20, liebe Kinder, hat der Herr Jesus Christus begonnen zu predigen. Ja, Christus hat auch gepredigt, so wie heute noch gepredigt wird. Er hat zur Volksmenge gepredigt, aber besonders eben auch zu seinen Jüngern und besonders zu seinen Aposteln, die er gewählt hatte. In Vers 20 heißt es, und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach und hat dann eben seine Predigt begonnen. Und der erste Teil seiner Predigt betrifft eben die Glückseligpreisungen. Die sind bekannt aus dem Matthäusevangelium, aber im Lukas sind sie etwas kürzer gefasst. Christus gibt 4 Seligpreisungen und die Idee dahinter ist, dass er mit diesen Glückseligpreisungen vor allem eben seine Jünger und besonders seine Apostel jetzt ermutigen will für die Zukunft. Denn sie werden ja ausgesandt werden für den Dienst und Christus weiß, was diese Apostel in der Zukunft alles durchmachen werden. Dass sie viel Leid und Hass und Verfolgung erfahren werden. Darum will er sie ermutigen mit diesen Seligpreisungen. Zum Beispiel Vers 22. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen um des Menschensohnes Willen. Und ich denke nun, dass genau dieser Vers 22 eben auch die Textgrundlage für die Feindesliebe nun ist, die wir heute betrachten. Denn dort wird er genau gesagt eben, dass sie gehasst werden, ihr Name wird geschmäht, aber sie sollen glückselig eben sein, trotzdem, weil sie eben um Christi willen leiden. Und es macht eben dann auch Sinn, dass Christus nun eben die Feindesliebe anspricht, weil das ist genau das, was sie erfahren werden. Und Christus will von ihnen, wenn sie die Feindesliebe erfahren werden wegen ihres Glaubens, dass sie nicht mit einer gleichen Reaktion zurückhassen und zurückschlagen, sondern dass sie anders darauf reagieren. Darum sagt er in Vers 27, liebt eure Feinde, liebt eure Feinde. Das ist eine Andersartigkeit. Sie sollen, wenn Feindschaft gegen sie kommt wegen des Glaubens, sie sollen mit der Liebe Gottes vor allem reagieren. Weil Gott selbst so an ihnen reagiert hat. Vers 36 ist auch sehr wichtig, um den Text zu verstehen. Dort sagt Christus, seid barmherzig, also auch zu den Feinden, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und hier wird ja der Vater verwendet, also die Beziehung, die eben ein Jünger auch hat mit seinem Vater zu Gott. So wie der Vater barmherzig ist, sollen eben auch die Jünger, die Apostel, sollen du und ich unseren Feinden gegenüber eben barmherzig sein und ihnen mit Liebe begegnen. Nun hat aber dieser Text eine kleine Problematik vielleicht für unseren Kontext. Wir haben wahrscheinlich, und da können wir Gott auch Danke dafür sagen, nicht solche Feinde in unserem Umfeld, wie das die ersten Jünger hatten oder viele Christen hatten. Ich glaube, keiner von euch wurde wegen eures Glaubens schon mal irgendwie zusammengeschlagen oder abtrünnig gehasst wegen des Glaubens. Und darum ist es vielleicht schwierig, so das Ganze irgendwie nachvollziehen zu können, was Christus wirklich von uns fordert. Aber was ich möchte, ist, dass jeder von euch einfach mal überlegt, wo habe ich in meinem Umfeld, sei das in der Familie, am Arbeitsplatz oder auch Kinder in der Schule, wo gab es Situationen oder wo gibt es Menschen, die mich irgendwie ignorieren oder ein bisschen belächeln oder einen großen Bogen um uns machen oder ein bisschen spöttisch sind wegen deines Glaubens an Christus. Denn jeder von uns hat irgendwie solche Dinge wahrscheinlich schon mal im Kleineren erfahren, dass wir Verfolgung erleiden, weil wir an Christus glauben. Vielleicht belächelt oder ausgeschlossen, ignoriert. Überlegt euch ganz konkret, welche Personen vielleicht euch auch in den Sinn kommen und wendet dann diese Predigt auf diese Personen an. Denn Christus will ja auch, dass wir genau diese Feinde auch lieben. Und somit ist der Titel für die Predigt die Feindesliebe eines Nachfolgers Christi. Und wir wollen das in 4 Punkten anschauen. Erstens, eine außergewöhnliche Liebe. Die Feindesliebe ist außergewöhnlich. Zweitens, eine ertragende Liebe. Drittens, eine aktive Liebe. und letztlich eine bedingungslose Liebe. Betrachten wir den ersten Punkt. Die Feindesliebe ist eine außergewöhnliche Liebe. Und das wird eigentlich in den Versen 27 bis 28 schon gezeigt. Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Also wenn Christus hier sagt, liebt eure Feinde, dann ist das eine wahrhaftig sehr außergewöhnliche Aufforderung. Etwas, was dem natürlichen Menschen sehr widerspricht. Normalerweise, wenn uns jemand nicht gerne hat, dann haben wir ihn auch nicht wirklich so gerne. Und wenn er Böses zu uns tut, dann reagieren wir normalerweise, wenn wir nicht in Christus sind, auch böse zurück. Aber weil wir in Christus sind und weil wir wiedergeboren sind, das heißt innerlich neu gemacht wurden, reagieren wir eben anders, reagieren wir außergewöhnlich und eben nicht so, wie es der natürliche Mensch tut. Und warum aber sind wir wiedergeboren oder warum können wir anders lieben? Nun, weil Gott zuerst uns geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren. Wir lesen ja im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 10, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Also wenn Christus von der Feindesliebe predigt, dann zeigt er uns auch, wie Gott uns geliebt hat, als wir noch Feinde waren. Er hat uns geliebt, hat uns Christus gegeben und hat eben uns auch neu gemacht. Und weil wir diese Liebe, diese Feindesliebe Gottes selbst erfahren haben, sind auch wir fähig in der Kraft Christi, unsere Feinde zu lieben. Und darum wollen wir auch unsere Herzenseinstellung heute Morgen unseren Feinden gegenüber ändern oder eben wieder anpassen. Wir sind sehr schnell natürlich bequem darin. Wir wissen vielleicht ja derjenige, der mag es nicht so gut mit mir, weil ich an Christus glaube und wir lassen das so ein bisschen stehen, aber wir wollen neu unser Herz prägen lassen und verändern lassen, dass wir eben auch lieben wollen, weil Gott uns zuerst geliebt hat, als wir noch Feinde waren. Aber diese Liebe, diese Herzenseinstellung soll sich dann auch konkret in der Tat zeigen, darum sagt Christus gleich zusätzlich eben, tut Gutes denen, die euch hassen. Tut Gutes denen, die euch hassen. Auch das eine sehr außergewöhnliche Aussage, die eine außergewöhnliche Liebe erfordert. Ja, Liebe kann ja schnell mal so etwas, so allgemein Passives auch sein. Ja, ich liebe schon meinen Feind, ich sage ihm Hallo, wenn ich ihn sehe im Geschäft. Aber was Christus will, ist, dass wir eigentlich vielmehr auch noch aktiv die Liebe zeigen, dass wir eben die Liebe auch wirklich in der Tat zeigen, denn nur dann zeigt sich, ob unsere Herzenseinstellung wirklich auch echt ist. Wenn wir nur sagen, ja, ich liebe den Feind, aber ich zeige das nie konkret, dann ist es letztlich mehr Heuchelei als sonst was. Darum will eben Christus, dass wir auch dem Feind Gutes tun. Und überlege dir ganz konkret, vielleicht hast du eine Person im Kopf, wo du vielleicht auch in dieser Woche ganz konkret auch etwas Gutes tun kannst. Vielleicht eine liebe Geburtstagskarte schreibst, wenn die Person Geburtstag hat. Oder vielleicht irgendeinen Znüni teilst, wie auch immer die Situation aussieht. Tu konkret etwas Gutes deinem Feind. Denn das Ziel dabei ist, nicht einfach damit Gutes getan ist, sondern das Ziel ist auch, dass diese gute Tat den Feind überrascht. Was? Dieser Christ, der tut mir Gutes, obschon ich ihn eigentlich ignoriere und ablehne? Das ist außergewöhnlich. Warum ist das so? Und weil er eben dann überrascht ist, überlegt er sich vielleicht eben auch mehr über den christlichen Glauben. Und so kann vielleicht eine Person auch zum Evangelium getrieben werden, weil dieser Mensch, dieser Feind sieht, oh, dieser Christ tut mir Gutes. Warum? Weil Gott selbst ihm mal Gutes getan hat, als er ein Feind war. Und wir müssen ja auch ehrlich sein mit uns selber, auch die Gnade Gottes hat uns überrascht, als wir Feinde waren. Wir waren Feinde, haben Gott nicht geliebt, aber plötzlich hat er uns gezogen, hat die Gnade Gottes uns überrascht und hat uns zu Christus getrieben. Und darum wollen wir eben auch Gutes tun, so wie Gott uns Gutes getan hat, um die Person auch zum Evangelium zu bringen. Aber dann soll sich diese Feindesliebe nicht nur in der Tat zeigen, sondern auch in den Worten. Darum sagt dann Christus, segnet die euch fluchen, betet für die, welche euch beleidigen. Nun, was meint Christus damit, dass wir diejenigen segnen sollen, die uns fluchen? Nun, grundsätzlich meint es, dass wir trotz allem, was wir erfahren, dennoch wohlgesinnt sein sollen, dass wir trotzdem Gunst zeigen sollen. Oder konkret eben, dass wir auch Gott darum bitten, dass er diesem Feind auch Gunst gibt. Ja, Gott, er ist oft auch wohlwollend den Gottlosen gegenüber, den Feinden gegenüber. Das heißt nicht, dass die Gottlosen ihm wohlgefällig sind, aber Gott ist manchmal oder oft auch wohlwollend, auch über den Gottlosen. Und auch wir wollen wohlwollend sein gegenüber den Feinden, wollen Gunst erbitten bei Gott. Wie zum Beispiel, liebe Kinder, der Herr Jesus Christus das auch getan hat am Kreuz. Was hat er gesagt am Kreuz über seine Feinde, die gespottet haben? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er bat den Vater um die Gunst für sie. Und der Nachfolger Stephanus in Apostelgeschichte 7 hat genau das Gleiche getan. Hat auch die Feindesliebe angewandt. Und was hat er gesagt, als er gesteinigt wurde? Herr, rechne ihnen diese Sünden nicht an. Beide haben um die Gunst Gottes gebeten. Das heißt eben, diejenigen zu segnen, die einen fluchen. Aber wir sollen noch einen Schritt weiter gehen. Wir sollen auch für unsere Feinde beten. Wir sollen auch beten. Wir sollen Fürsprache einlegen für diejenigen, die uns wegen des Glaubens verfolgen. Und wir sollen vor allem natürlich beten, dass diese Personen zu Christus finden. Dass sie erkennen, dass die Rebellion gegen uns Christen eine Rebellion gegen Christus selbst letztlich ist, gegen Gott. Und darum wollen wir im Gebet auch für sie einstehen. Bete ganz konkret für deine Feinde. Geh auf die Knie und bete für diese Person. Und das braucht Überwindung und Demütigung. Aber was geschehen wird, ist einerseits, ja, dass Gott hoffentlich das Gebet dann erhört und gebraucht, aber es fördert in dir selbst auf eine außergewöhnliche Art und Weise eine Liebe plötzlich zu dieser Person, die vorher vielleicht nicht da war. Wenn wir beständig für die Feinde beten, konkret für eine Person beten, dann entsteht durch dieses Gebet auch wie eine Beziehung zu dieser Person, eine Liebesbeziehung. Und es fällt uns dann auch im Alltag einfacher, diese Person so zu lieben, wie Christus es eben will. Also diese außergewöhnliche Feindesliebe, sie ist eben außergewöhnlich. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Sie ist auch eine ertragende Liebe. Und das sind die nächsten beiden Verse, 29 bis 30. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jeden, der dich bittet, und von dem, der dir das deine nimmt, fordere es nicht zurück. Nun, in diesem Text geht es, oder in diesen, sagen wir mal, vier Illustrationen, geht es vor allem darum, dass wir als Christen auch auf eine gewisse Art verletzlich bleiben oder eben die Dinge, die uns widerfahren, für eine Zeit lang ertragen, dass wir auf unser Recht, das wir vielleicht hätten, wenn uns etwas angetan wird, dass wir darauf verzichten für eine Zeit. Dass wir das Unrecht, das an uns geschieht, akzeptieren und dass wir auch bereit bleiben und bereit sind, immer wieder auch zu vergeben und eben nicht uns sofort verhärten. Wir wollen Langmut zeigen. Nicht einmal, sondern zweimal. Das ist ja die Idee von linke und rechte Wange, von Mantel und Hemd wegnehmen. Nicht einmal, sondern zweimal, ja mehrmals sogar sollen wir verletzlich bleiben, sollen wir die Dinge ertragen in Liebe und Langmut, damit die Feinde eben letztlich daran erkennen, wie Gott selber langmütig ist, wenn wir mit ihnen langmütig sind, dass auch sie dann eben überrascht sind. Warum ist er so langmütig mit mir? Warum lässt er das über sich ergehen? Und auch das treibt den Feind hoffentlich zu Christus. Und auch hier sollen wir das nicht einfach aus uns selbst tun, sondern aus der Kraft Gottes, weil er selber uns immer wieder langmütig ist. Er war immer langmütig, bevor wir zum Glauben kamen, hat uns langmütig erduldet und trägt auch uns jetzt. Wie oft, liebe Geschwister, verzichtet Gott auf sein Recht, das er hätte, uns gegenüber? Wie oft tun wir Dinge, die nicht gemäß dem Wort Gottes sind, aber Gott verzichtet auf sein Recht, er fordert es nicht ein. Und das nicht einfach nur einmal und zweimal, sondern immer wieder. Und er vergibt uns auch immer wieder. Aber wenn Gott auf sein Recht verzichtet, bedeutet das auch, dass er das Recht woanders einfordern muss. Nämlich bei seinem Sohn am Kreuz auf Golgatha. Weil Gott heilig und gerecht ist, kann er nicht einfach sagen, schwamm drüber. Sondern er muss alles letztlich bei Christus einfordern. Und er hat alle Sünden seines Volkes auf Christus gelegt. Und darum kann Gott sowohl im Alten als auch im Neuen Testament bis und mit heute Langmut zeigen uns gegenüber. Und darum sollen auch wir langmütig sein mit Feinden, die uns hassen wegen des Glaubens. Auch wir sollen diese ertragende Liebe zeigen. Und das wird in diesen vier Illustrationen mitgeteilt. Die erste Illustration in Vers 29 ist das mit der Wange hinhalten, die rechte und auch die linke. Damals meinte es wahrscheinlich, dass gläubige Christen wegen ihres Glaubens öffentlich manchmal geschlagen wurden. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 17 haben wir den Synagogenvorsteher Sosthenes, der ein Christ war. Und er wurde aber geschlagen öffentlich, um ihn zu beschämen und ihn zu bestrafen. Und ich hoffe, niemand wurde von uns schon öffentlich geschlagen und wir können Gott dankbar sein dafür. Aber die Anwendung daraus ist für uns, dass wir Demütigungen über uns ergehen lassen sollen. Dass wenn wir geschmäht werden am Arbeitsplatz, wenn wir in der Schule bloßgestellt werden oder in der Familie belächelt werden, weil wir an Christus glauben, dann sollen wir das über uns ergehen lassen und nicht sofort rechtfertigen und uns irgendwie das Recht einholen. Wir wollen verletzlich bleiben, wir wollen es ertragen, nicht einmal, sondern zweimal oder mehrmals auch. Bis dann eben auch vielleicht der Moment kommt, wo man dann auch etwas sagen kann. Die Idee ist in diesen Illustrationen nicht, dass man nie etwas sagen darf, sondern die Idee ist, man soll zuwarten, man soll langmütig sein, man soll mehrmals die Sache ertragen, man soll mehrmals vergeben, aber es gibt auch einen Punkt, wo man auch mal etwas sagen darf, dem Mitarbeiter. Und ihm persönlich auch sagt, warum beleidigst du mich eigentlich? Und auch das Gespräch sucht. Es heißt auch nicht, dass man nie Notwehr betreiben darf oder die Familie beschützen darf. Man darf auch mal wegrennen, liebe Kinder. Christus auf eine gewisse Art, als die Nazarenerin von der Klippe stürzen wollte, ist einfach weggegangen. Also bitte nicht zu extrem diese Illustrationen verstehen. Es geht einfach darum, dass wenn wir gedemütigt werden, dann sollen wir auch eine zweite und eine dritte Demütigung über uns ergehen lassen. Oder wenn jemand uns das Hemd nehmen möchte, das Obergewand und dann das Untergewand im Griechischen, dann sollen wir uns ausnützen lassen, ja. Wir sollen den Schaden, den wir dadurch erfahren, ertragen, einmal, zweimal, mehrmals, bis wir dann etwas vielleicht sagen. Auch damals, wenn diesen Christen, den Missionaren vielleicht auch, die ja nicht viel hatten. Wenn ein Mantel weggenommen wurde, das war schon auch Nicht ganz einfach. Wir nehmen einfach den nächsten Mantel in unserer Kleidergartenrobe. Aber damals war das mehr existenziell. Aber wir wollen eben nicht sofort dann an diesen äußeren Dingen festhalten, die Sache mal stehen lassen, auf Rache verzichten, verletzlich bleiben und so weiter und so fort. Und das Gleiche auch sollen wir tun, wenn jemand uns bittet, dass wir ihm gerne auch geben. Wahrscheinlich vor allem auch im Zusammenhang, dass wir selbst denen geben sollen, liebe Geschwister, die uns feindselig sind. Denn das ist ja genau das, was wir im ersten Punkt gehört haben. Tut Gutes denen, die euch hassen. Und wir sollen auch denen geben, die uns feind sind. Vielleicht hast du einen Arbeitskolleg, der dich wegen Christus belächelt, aber braucht konkret deine Hilfe, arbeitstechnisch. Dann gib ihm gerne davon. Sei nicht zurückhaltend, sondern gib gerne, wenn er dich bittet. Oder wenn ein Feind etwas von dir wegnimmt, fordere es nicht sofort zurück. Und natürlich, diese Dinge haben Grenzen. Es ist ein Unterschied, ob jemand dir vielleicht eine 50-Euro-Note wegnimmt oder 10.000 Euro. Es ist ein Unterschied. Und die Bibel sagt nicht, dass bei größeren Dingen man nicht auch auf das Recht pochen darf, weil meistens bei einem großen Betrag ist auch viel Mitverantwortung für die Familie da und so weiter. Aber wenn eine Kleinigkeit geschieht, lass es. Ertrage die Sache in Christus. Nun will aber Christus uns auch zeigen, dass diese Liebe, diese Feindesliebe auch aktiv sein soll. Das ist der dritte Punkt. Und diese aktive Liebe wird uns vor allem in Vers 31 gezeigt. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und man nennt diesen einen Vers ja auch die goldene Regel. Habt ihr sicher schon gehört, das ist die goldene Regel, wie man im Alltag allgemein, ob jetzt gläubig oder nicht gläubig, umgehen soll miteinander. Dass man eben das, was der andere einen tun soll, dass man auch das selber tut. Aber diese Alltagsregel oder diese goldene Regel passt sehr gut auch auf die Situation des Textes mit der Feindesliebe. Denn wir wollen ja nicht selber feindlich behandelt werden. Und wenn wir das nicht wollen, dann sollen wir unsere Feinde eben nicht auch feindlich zurücklieben, sondern sollen eben so sie behandeln, wie wir es wollten. Gegenteilig eigentlich handeln, was die Feinde tun. Darum sagt ja Christus, wenn sie euch feindselig sind, liebt sie. Denn wir wollen ja auch geliebt werden grundsätzlich. Wenn sie uns hassen, sollen wir Gutes tun. Wenn sie uns fluchen, sollen wir sie segnen. Wenn sie uns beleidigen, sollen wir beten. Denn das ist ja das, was wir für uns selber wollen. Dass wir geliebt sind, dass uns Gutes getan wird, dass für uns gebetet sind. Und darum können wir auch mit dieser Regel eben die anderen, die Feinde auch lieben oder verstehen auch konkret besser, wie wir das anwenden können. Also diese goldene Regel ist eigentlich so eine Grundlage auch und sie ist vor allem positiv formuliert. Sie ist nämlich nicht negativ formuliert wie in vielen anderen Religionen, wo man sie auch findet. Es heißt ja nicht, wie ihr nicht wollt, dass die anderen euch tut, so tut auch ihr ihnen nicht. Sondern sie ist positiv formuliert. Und ich denke, dass Christus einen ganz bestimmten Zweck damit verfolgt. Wenn die Formulierung nämlich negativ wäre, dann würde man ja immer auf der Sünde konzentriert sein. Denn das Negative hat ja genau mit der Sünde zu tun. Und es würde auch die Passivität letztlich fördern von uns. Denn man würde ja am Schluss nichts tun gegenüber dem Feind. Und das ist natürlich richtig. Wir sollen gewisse Dinge nicht tun, aber nicht tun heißt eben auch, ich tue auch nichts Konkretes an ihm. Und darum formuliert es Christus eben positiv, zum damit sagen, tue aktiv etwas Gutes an deinem Feind. Weil du willst ja das für dich selbst auch und wenn du das für dich selbst willst, tu das zuerst auch dem anderen. Allgemein, aber besonders auch denen, die uns eben nicht wohlgesinnt sind wegen des Glaubens. Und somit sei deinen Feinden auch konkret gegenüber, initiativ, wie ich schon zuvor in einem vorherigen Punkt erwähnt habe. Und es ist ja darum auch interessant, liebe Kinder, dass eigentlich Christus sehr viele Imperative gebraucht, Befehlsformen gebraucht in unserem Text. Hört mal ganz gut zu, was Christus in den Versen 27 bis 36 alles sagt. Er sagt, liebt, tut, segnet, betet, bietet, gebt, fordert, behandelt, leiht. Das sind alles Befehle eigentlich auch. Also Worte oder Verben, die von uns eben auch etwas wollen, dass wir sie aktiv tun. Unsere Liebe zu unseren Feinden soll aktiv sein. Und das ist auch dringend nötig, weil die Liebe der Feinde, die ist ja auch aktiv uns gegenüber. Die Feinde lassen uns immer wieder spüren, dass sie uns irgendwie für komisch erachten, weil wir an Christus glauben. Und weil ihr Hass aktiv ist, sollen auch wir unsere Liebe ihnen aktiv zeigen. Wir sollen unsere Feindesliebe, die Liebe Christi, sie ebenso spüren lassen. Weil nur das kann sie letztlich auch verändern, wenn wir ihnen aktiv auch die Liebe austeilen. Wenn wir nur passiv sind, dann sieht das Gegenüber ja nicht viel Reaktion. Aber wenn wir aktiv sind, dann kann auch das Herz gewonnen werden. Und auch das sollen wir wiederum tun, weil Gott selber aktiv Liebe gezeigt hat uns gegenüber, indem er seinen geliebten Sohn in die Welt gesandt hatte, wie es in 1. Johannes 4, Vers 9 heißt. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Stell dir einmal vor, Gott hätte gewusst, ja, die Menschen sind mir feindlich gesinnt seit dem Sündenfall. Er wüsste auch, was zu tun wäre, aber er ist ein bisschen passiv und sendet nicht seinen Sohn und überlässt es irgendwo, ich sage jetzt mal, dem Schicksal sozusagen. Nein, Gott hat selber aktiv gehandelt, hat seinen Sohn gesandt und somit konnten wir durch diese Sendung, durch diese aktive Liebe auch zum Leben kommen. Und das ist auch die Idee, dass wir dann eben aktiv unsere Feinde lieben sollen, weil auch so sie hoffentlich für Christus gewonnen werden können. Das bringt uns zum letzten Punkt, dass eben die Feindesliebe eines Nachfolgers auch eine bedingungslose Liebe ist. Und hier betrachten wir noch die Verse 32 bis 35. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu hoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Und was Christus ja sagen will, ist, dass diese Feindesliebe nichts von der Welt, nichts von den Feinden zurückerwartet, aber alles von Gott erwartet. Nun, die allgemeine Aussage von diesen drei Illustrationen wieder ist eigentlich in diesem Nebensatz uns gegeben. Christus sagt ja jedes Mal, was für einen Dank erwartet ihr eigentlich dafür, für eine solche Liebe? Was ist an dieser Liebe so besonders, sagt Christus, wenn ihr nur diejenigen liebt, die gleichgesinnt euch sind? Das tun ja die Gottlosen auch, darum steht ja dreimal, das tun die Sünder, die Sünder, die Sünder. Was ist daran so speziell? Nicht, dass es falsch ist, dass man Gleichgesinnte liebt, das ist sehr wichtig, aber was ist daran speziell, was ist daran christlich vielleicht? Also es ist christlich, aber was Christus sagen will ist, die christliche Liebe, sie ist radikaler als nur das. Sie geht einen Schritt weiter. Sie liebt eben auch die Nicht-Gleichgesinnten. Die christliche Liebe liebt auch den Feind, tut auch dem Feind Gutes. Sie liebt bedingungslos. Nicht grenzenlos, aber bedingungslos im Sinne von, dass man nichts zurückerwartet. Weil das ist ja genau das Problem eigentlich von der weltlichen Liebe. Die weltliche Liebe ist ja eigennützig. In der Welt hört man oft so ein bisschen, ich liebe nur die, die mich lieben. Im Sinne von, wenn der mir Gutes tut, dann ist er mein Freund. Und wenn er mir nichts mehr Gutes tut, dann bin ich nicht mehr sein Freund. Ich leihe nur zur eigenen Vorsorge, sagt Christus hier als Beispiel, im Sinne von, ja, ich helfe ihm jetzt schon, damit er dann vielleicht mir mal in der Zukunft hilft, wenn es mir mal schlecht geht. Ist alles eigennützig, selbstlützig und ist zyklisch und abhängig. Die Liebe in der Welt ist immer von der Liebe des Gegenübers abhängig. Aber Christus sagt, die christliche Liebe, sie ist eben nicht zyklisch. Sie ist direkt und frei. Wir Christen, wenn wir in Christus sind, können unsere Feinde direkt lieben, auch wenn sie uns nie zurücklieben. Das ist etwas, was die Welt nicht tun können, aber wir in Christus als Wiedergeborene können direkt lieben, weil unsere Liebe nicht von ihnen abhängig ist, sondern von Gott abhängig ist. Weil wir von Gott geliebt sind, ist es eigentlich egal, wie das Gegenüber uns behandelt, sozusagen. Es soll keinen Einfluss haben, wie wir den Feind lieben. Wir wollen nichts vom Feind zurückerwarten. Und auch das wurzelt natürlich wieder in Gott selbst. Wie auch Gott selbst bedingungslos dich geliebt hat. Er hat dich nämlich zuerst geliebt. 1. Johannes Kapitel 4 noch einmal, aber Vers 10 nun. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Liebe Geschwister, liebe Kinder, wenn Gott euch nur lieben würde, wenn ihr ihn zuerst geliebt hättet, oder wenn Gott nur mich lieben würde, wenn ich zuerst ihm Liebe gezeigt hätte, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft, oh, wir hätten ein großes Problem. Denn keiner von uns liebt Gott so, wie wir es tun sollten. Aber Gott hat bedingungslos uns zuerst geliebt. Er war nicht abhängig von unserer Liebe. Und weil eben wir diese Liebe Gottes haben, können auch wir unsere Feinde bedingungslos lieben. Aber Gott, weil er weiß, dass wir auch oftmals schwach sind in dieser Feindesliebe, und es ist ja auch nicht etwas, das einfach so über die Hand geht, verspricht auch uns Christen eine gewisse Belohnung. Er sagt nämlich in Vers 35, so wird euer Lohn groß sein. So wird euer Lohn dann einmal im Himmel groß sein. Und das ist eigentlich herrlich, dass Gott uns auf eine gewisse Art auch anspornen will, die Feinde zu lieben, auch wenn wir von ihnen keinen Lohn bekommen. Weil wir gewiss sein dürfen, Gott wird uns belohnen. Ja, jeder Christ hat das ewige Leben als Belohnung, ja. Aber Gott belohnt auch die Werke, die wir als Christen tun. Und wenn wir die Feinde lieben, was eine außergewöhnliche und oft auch schwierige Sache ist, verheißt Gott uns Belohnung. Und darum müssen wir ja vom Feind auch nichts zurückerwarten. Weil wir wissen, Gott wird schon uns auch die Dinge geben, die wir brauchen. Und er wird uns sogar Lohn geben. Müsste er nicht tun, aber in seiner Gnade gibt er uns Lohn. Und er spornt uns an, die Feinde auch zu lieben. Der Vater im Himmel belohnt die Feindesliebe. Und somit haben wir in dieser Predigt hoffentlich gesehen und gelernt, dass die Feindesliebe eines Nachfolgers Christi, eines Christen, wirklich zuerst in Gottes eigener Liebe gegründet ist. Das ist das Wichtigste. Ohne diese Liebe Gottes, die wir selbst erfahren haben als Feinde, sind wir eigentlich nicht wirklich fähig, dann auch in gleicher Weise die Feinde zu lieben. Die Feindesliebe muss in Gott gegründet sein, aber soll sich dann eben auch konkret in unserem Leben zeigen, den Feinden gegenüber. Einerseits also eine außergewöhnliche Liebe, etwas, das die Welt nicht kennt, als eine Liebe, die ertragend ist und mehrmals Demütigung über sich ergehen lässt. Eine Liebe, die auch aktiv ist und nicht einfach nur passiv reserviert, sondern wirklich initiativ und eben dann auch bedingungslos ist, im Sinne von, dass man nichts zurückerwartet, weil Gott selbst uns die Dinge gibt, die wir brauchen. Lasst uns beten.